Einen wunderschönen guten Tag, Jakob.
Ja, grüß
Herzlich
dich, Philipp.
willkommen.
Dankeschön.
Der Chris Brover, der ja aus diesem Podcast hier auch schon sehr bekannt ist, ist auf dich irgendwie aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht wie, hat angefangen, ein Programm bei dir zu machen. Da dingelt noch mein Messenger, den mache ich mal gerade aus. Und ist schwer zufrieden. Und er hat gesagt, Philipp, du musst unbedingt mal mit dem Jakob quatschen. Und Jakob, du musst unbedingt mal mit dem Philipp quatschen. Und hier sind wir jetzt. Erzähl den Leuten doch einfach mal, was du machst, warum du das machst und wie du dazu gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Und mit dem Christian ist noch eine ganz witzige Story, weil ich werde jetzt auch Papa Ende Juli voraussichtlich. Und in dem Zuge hatte ich mal ein bisschen rumgegoogelt, was es so für Infos für Väter gibt, insgesamt zu Erziehungsthemen und so weiter und so fort. Und bin dann schon auf deinen Podcast gestoßen und hatte mir schon auf die Liste geschrieben, okay, den musst du irgendwann mal anhauen. Und dann hatte ich ein Programm gestartet, der Christian hat sich angemeldet. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann meinte ich, glaube ich, ey, hier, kennst du diesen Philipp Bandholz? Der, jo, mit dem arbeite ich quasi zusammen.
Ja,
Ja,
geil.
deswegen war eine ganz witzige Connection auf jeden Fall. Genau, mit meinen Themen, ich blogge und drehe Videos und entwickle Programme auf mensrevival.de. Und das Projekt habe ich jetzt seit 2017 am Start. Geht darum, wie Männer auf natürliche Art und Weise ihren Testosteronspiegel steigern können. Und wie ich dazu gekommen bin, das hatte zwei Hauptgründe, würde ich mal sagen. Einer war, dass ich selbst Probleme hatte, so mit Anfang 20, die eigentlich nicht sein sollten, so Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit. Ich war den ganzen Tag müde und habe viel probiert. Ich habe damals mich schon viel mit Ernährung beschäftigt, aber nichts hat so richtig irgendwie einen Unterschied gemacht. Ich habe da Paleo getestet, Vegetarismus und so weiter und so fort, aber hat halt alles nicht so richtig funktioniert. Und bin dann auf die Hormonthemen gestoßen, sage ich gleich noch was zu. Zweiter Bereich war, dass mein Vater eine Prostatakrebserkrankung hatte. Und da ist ja auch so die Main-Hypothese, dass Testosteron diesen Krebs befeuern soll. Und hatte ich damals schon so nicht ganz gecheckt, weil wäre Testosteron dafür verantwortlich, dann würde man jetzt erwarten, dass Männer Anfang 20 die höchsten Raten an Prostatakrebs haben oder weiß ich nicht, solche Tumore, weil die halt die höchsten Testosteronwerte haben. Und so kam das, dass ich mich halt dann sehr intensiv mit diesen ganzen Themenbereichen beschäftigt habe und habe halt dann gesehen, dass die durchschnittlichen Testosteronwerte und auch die Spermienzahlen von Männern aus westlichen Ländern so seit 40, 50 Jahren ziemlich rapide sinken, so dass Männer heute nur noch so circa halb so viel Testosteron haben wie ihre Großväter und sogar 60% weniger als noch 1980. Und das halt extremst krass, weil einmal natürlich jetzt mit Familienplanung immer mehr Paare, die keine Kinder kriegen können, obwohl die jung sind, als auch jetzt beim Thema Testosteron für Männer. Ich meine, Testosteron assoziiert man oft mit Muskelaufbau und stimmt ja auch, stimmt auch, aber Testosteron ist halt wirklich ein holistisches Hormon. Ne? Man sieht es am krassesten in der Pubertät. Testosteron, die Hydrotestosteron, die schießen durch die Decke und aus einem Jungen wird ein Mann, so, ne, der. Emotionale Stabilität gehört dazu, Bartwuchs, Wuchs der Genitalien, tiefere Stimme, so das ist alles Wirkung von Hormonen. Und das heißt, auch nach der Pubertät geht das noch weiter, ist assoziiert dann mit Durchsetzungskraft, Stärke, all solchen Geschichten. Und wenn das halt so stark einbricht, dann laufen wir im Prinzip ein Rennen gegen den Wind, wenn wir versuchen, an uns zu arbeiten, wenn wir versuchen, was zu verbessern in unserem Leben. Aber Testosteron ist einfach niedrig. Das heißt, wird man quasi den Gashahn abdrehen, der uns den Treibstoff bringt. Und genau, dann habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, was die Entwicklungen dafür sind, dazu geblockt und so sind wir heute hier.
Ja, krass. Okay, jetzt hast du schon mega viel spannende Sachen gesagt. Also das heißt, du bist aber kein Arzt oder sowas, sondern du hast dich quasi autark mit diesem Thema auseinandergesetzt und einfach eingelesen aus so einem eigenen Interesse heraus.
Genau, komplett. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Pharmazeut und deshalb war mir von Anfang an auch noch mal wichtig, dass ich die Prinzipien mitgebe und nicht sage, hier mach das, weil ich das sage, weil ich der super Experte dafür bin und den weißen Kittel habe, sondern mir war wichtig, die Prinzipien zu kennen und dann die rauszubringen. Aus dem gleichen Grund habe ich auch nie zum Beispiel jetzt ein Supplement auf den Markt gebracht, weil man kann viel mit Ergänzungsmitteln machen, aber es ist immer nur die Spitze des Eisbergs und gerade diese Entwicklung, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die brauchen einen ganz anderen Ansatz als irgendwelche Mittelchen.
Alles klar, verstehe, verstehe. Okay, darüber reden wir gleich, wie das dann funktioniert. Lass doch erstmal über Testosteron an sich sprechen. Mein Gefühl ist so, wenn du jetzt sagst, Männer, ihr braucht mehr Testosteron, dass viele dir, dass da auch Widerstand kommt, kann ich mir gut vorstellen. Weil ist, also Testosteron,
Ja.
ist das nicht auch irgendwo gefährlich?
Ja, genau. Das ist so die klassische Meinung mit toxischer Männlichkeit und Männer sollten möglichst wenig Testosteron haben. Und es gibt ja jetzt sogar schon die Pille für den Mann, die in Entwicklung ist, die sowohl Testosteron als auch die Hormone, die die Spermienproduktion in den Hoden anregen sollen, komplett auf Null drehen und dann gleichzeitig noch ein künstliches Testosteron mitliefert, was dann so ersetzen soll, das eigentliche Testosteron. Und genau, das ist dann quasi die Basis, so Testosteron soll aggressiv machen und genau, dieses ganze Thema toxische Männlichkeit findet sich jetzt in der Praxis nicht wirklich so. Klar ist, dass Testosteron so diesen kompetitiven Drang anregt und auch das Verteidigen von eigenem Territorium, aber das bezieht sich dann vor allem darauf, wenn es halt wirklich um Competition geht. Wenn es darum geht, in Freundessituationen, in Familiensituationen, dann macht Testosteron sozial und gibt da sogar interessante Studien zu, dass gibt es Studien mit so Gewinnspielen oder sowas, wo Männer dann ihren Gewinn irgendwie verschenken können oder was auch immer. Und je mehr Testosteron die haben, desto großzügiger sind die und desto freundlicher und aufgeschlossener gegenüber Außenstehenden. Aber wenn es um Competition geht, dann ist Testosteron natürlich auf der anderen Seite tatsächlich das Hormon, das aggressiv macht, aber man kann sagen, positiv aggressiv und nicht destruktiv aggressiv.
Okay, ganz kurz, du musst ein bisschen drauf achten. Ich glaube, du haust so beim Sprechen auf deinen Tisch.
Ah, ja, okay.
Es gibt so ein Störgeräusch, das könnte ein bisschen nerven.
Ja.
Ja, ich habe ein Buch, ein ganzes Buch habe ich zum Thema Testosteron gelesen. Das heißt T, glaube ich, einfach nur T. Ich habe das in dem Podcast schon mal zitiert. Ich kann dir gleich sagen, welches das ist. Da ging es auch um Aggression. Und von irgendeiner Wissenschaftlerin, die halt schon seit Jahrzehnten damit forscht und mit Primaten und mit Menschen. Und sie sagte halt, Testosteron per se macht nicht aggressiv, sondern nur in Zusammenhang mit anderen Hormonen. Das heißt also, wenn im Grunde, wenn es nötig wird. Also Testosteron macht aggressiv, wenn es gebraucht wird, aber nicht per se. Kannst du das so bestätigen? Du nickst.
Ja, das ist ziemlich, was ich versucht habe, gerade zu sagen. So ist es im Prinzip. Als Beispiel noch, es gibt Studien mit Affen und die haben ja noch klarere Hierarchien als jetzt wir zum Beispiel, dass es da in einer Gruppe den Alpha gibt und dann die klassischen Betas, die halt weder wirklich essen noch wirklich Frauen abbekommen. Und wenn man dann den Betas Testosteron spritzt, dann wird diese komplette Hierarchie einmal über den Haufen geworfen, weil die halt Gas geben und versuchen, selber an die Spitze zu kommen. Aber sobald die an der Spitze sind, sind die jetzt nicht so, als würden die ständig alle kaputt hauen, sondern dann halt versuchen, die Ordnung aufrechtzuerhalten, weil es dann nicht mehr nötig ist in dem Sinne.
Ja, resoniert. Und das ist ja auch, es gibt ja auch nicht diese Gewalthierarchien, zumindest nicht lange, ne? Bei Schimpansen beispielsweise. Und wäre Testosteron der entscheidende Faktor, dann wäre das ja so. Dann wäre ja
Genau.
also das Tier mit dem höchsten Testosteronspiegel ist meistens das Alpha-Tier, aber nicht immer das aggressivste.
Genau.
Okay. Was hat es sonst noch für Auswirkungen, wenn ich jetzt meinen Testosteronspiegel erhöhe? Was habe ich davon?
Was hast du davon? Also, wie gesagt, es wirkt auf vielen Ebenen. Du hast körperliche Auswirkungen. Am deutlichsten ist es natürlich Bodybuilder, die sich Testosteron spritzen, ohne dass sie überhaupt trainieren gehen. Sind die total aufgepumpt, weil Testosteron regt die Proteinbiosynthese an. Das heißt, du baust Muskeln auf, quasi ohne Sport zu machen, wenn du sehr hohe Testosteronwerte hast. Ich sage jetzt nicht physiologisch hoch, wenn du jetzt mit natürlichen Methoden deinen Testospiegel steigst, wird es vielleicht ein bisschen definierter aussehen, aber jetzt nicht wie Arnold. Da gehört dann schon ein bisschen mehr zu. Das ist die körperliche Perspektive, genau. Und ansonsten die mentale Perspektive, würde ich sagen, ist jetzt für die natürliche Testosteronsteigerung sogar noch wichtiger. dass du mehr Energie hast, mehr Durchsetzungskraft, steht damit in Verbindung. Testosteron und Dopamin hängen eng zusammen. Das bedeutet, du gehst besser mit Rückschlägen um. Wenn du einen Rückschlag erlebst, dass du wieder aufstehst und weitermachst, gibt es auch spannende Studien dazu, dass wenn die Werte fallen nach einer Niederlage, dass nicht nochmal ein neuer Versuch gestartet wird, aber wenn die Werte hoch bleiben oder hoch sind, dass dann nochmal neu probiert wird, weitergemacht wird. Na, insgesamt, krass. Ganze Thema Antrieb, genau, Motivation, dahinter steht Testosteron definitiv.
Was ist mit Libido, mit Sexualität?
Ja, genau. Es ist Testosteron ist, man kann es zusammenfassen als anaboles Status- und Sexualhormon. Das heißt, anabol, alles, was mit Muskelaufbau zu tun hat, Status, was mit eben dem mentalen Game zu tun hat, und Sexualhormon natürlich Libido, aber auch Fruchtbarkeit ist unmöglich ohne Testosteron.
Gibt es Studien dazu, dass Frauen Männer mit einem höheren Testosteronspiegel attraktiver finden?
Ja, dadurch über Pheromone, weil Testosteron kann dann ausgeschieden werden über die Drüsen, über des Körpers, verschiedene Pheromone als Abbauprodukt entstehen quasi und darüber. Also das gibt es schon. Und dann klassisch, wenn in der Pubertät halt die Testosteronwerte hoch sind, hohe Dihydrotestosteronwerte, dass dann so die klassisch männlichen Charakteristika entstehen. Also eher kantigeres Gesicht, breitere Schultern, diese Themen, genau.
Alles klar. Und was ist mit Gesundheit? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Auswirkungen aufs Immunsystem hat.
Ja, da gibt es tatsächlich interessante Studien dazu, dass Testosteron gehandelt wird als das, wie der Schwanz hier von dem V heißen die genau, ne, mit diesen bunten Dingen. Das ist ja im Prinzip ein evolutionsbiologischer Nachteil, weil es den anfälliger macht und quasi einfacher zu fangen, einfacher zu sehen und schwerfälliger und alles. Aber es ist halt ein Zeichen, so ich bin so stark, dass ich mir das leisten kann und das ist halt dann für die Weibchen attraktiv. Und Testosteron gibt Studien, die sagen, dass es tatsächlich das Immunsystem schwächt. Und dass das Zeichen dann ist, ich bin so stark, habe so viele Ressourcen, dass ich mir das leisten kann, dass mein Immunsystem schwächer ist und dass ich dann trotzdem halt hohe Testosteronwerte habe, obwohl mein Immunsystem geschwächt ist, genau. Und daher kommt dann auch diese ganze Theorie mit der Männergrippe, dass Männer anfälliger sind dafür und so weiter und so fort.
Ach krass, spannend. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher das Immunsystem stärkt.
Ja, es ist nicht ganz so klar, aber die Haupthypothese ist, dass es das Immunsystem schwächt tatsächlich. Also ja, ich kann jetzt nicht bestätigen, dass Männer mit hohen Testosteronwerten generell kränker sind. Würde auch eher das Gegenteil behaupten. Aber weil dann insgesamt mehr Ressourcen und Abwehrkräfte zur Verfügung stehen.
Ja, und die anderen Auswirkungen, die du beschrieben hast, sorgen ja auch für eine mentale Gesundheit, ne? Also wenn ich antriebslos bin, dann ist das vermutlich auch nicht so besonders gut für mein Immunsystem. Aber okay, das stellen wir mal ein bisschen beiseite, weil wir da scheinbar nicht ausreichend drüber wissen. Okay, also ich glaube, es ist relativ klar, wenn ich jetzt als Mann das Gefühl habe, ich könnte ein bisschen mehr Testosteron gebrauchen, weil ich nicht besonders fit bin, weil ich vielleicht nicht den Antrieb habe, weil es mir schwerfällt, Muskeln aufzubauen, weil ich vielleicht nicht so viel Lust auf Sex habe oder auch nicht mehr so anziehend auf meine Frau wirke, was ja hier auch in dem Podcast häufiger ein Thema ist. Was kann ich tun? Natürlich mich bei dir melden, bei deinem Programm anmelden.
Unbedingt.
Aber was machst du mit den Männern?
Genau, das ist die goldene Frage. Und was ich gerne mache, ist erstmal auf die Bremse zu treten, weil wenn man auf dieses Thema stößt, dann hat man schnell den Drang, ich will jetzt alles richtig machen und alles optimieren, damit das passt. Meiner Meinung nach ist der wichtigste Punkt, erstmal zu gucken, was sind jetzt diese Ursachen, die dazu geführt haben, dass die Testosteronwerte überhaupt seit 40, 50 Jahren jedes Jahr fallen. Und dann quasi einmal erst überhaupt diese Handbremse von der Testosteronproduktion zu lösen. Und dann zu schauen, was kann ich jetzt noch machen, um da noch ein bisschen proaktiver vorzugehen. Und wenn wir uns jetzt diese Ursachen anschauen, ist ein sehr großer Punkt endokrine Disruptoren. Das sind hormonähnliche Chemikalien, die in die Biochemie eingreifen und dadurch eben die Testosteronproduktion stören. So, die bekannte Gruppe sind Xenoöstrogene, wirken wie oder ähnlich wie körpereigenes Östrogen, dass die Testosteron senken, Östrogen erhöhen. Und das Ding ist, die meisten haben noch nie davon gehört, aber wir sind jeden Tag mit diesen Chemikalien in Kontakt. Also jeder von uns, der jetzt den modernen Lifestyle lebt, hat Gewohnheiten, die dazu führen, dass man über die Haut oder über die Nahrung, über seine Getränke, was auch immer, dass man diese endokrinen Disruptoren aufnimmt. Und um das abzustellen, da braucht es erstmal nicht viel. Also da muss man im Prinzip erstmal nur ein paar Gewohnheiten umstellen, ein paar Gewohnheiten, die man sowieso schon hat. Und dann kann man schon einen Großteil der Belastung reduzieren, ohne dass man jetzt einen riesigen Batzen an neuen Gewohnheiten sich aneignet. Gucken wir uns ein paar Beispiele an. Das eine große Gruppe von künstlichen Östrogenen, die wir aufnehmen, sind über Pflegeprodukte. Und die nennen sich dann Parabene, erkennt man an den Inhaltsstoffen unter eben Paraben oder Methyl, Butyl, Propyl und so weiter. Und wenn das draufsteht, dann hast du in deinem Deo oder deinem Shampoo, deinem Duschgel, deinem Rasierschaum, Aftershave, hast du da drin künstliche Östrogene. Und jedes für sich genommen ist jetzt nicht dramatisch. So, wenn man sich, keine Ahnung, einmal im Monat mit so einem Shampoo die Haare wäscht, dann wirst du jetzt nicht deine Hormone durcheinander bringen. Aber das macht halt einfach die Menge, weil wir sind jeden Tag dann damit in Kontakt. Und das sammelt sich dann, die Leber kann es nicht abbauen und dann hat man die Probleme.
Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also was ist das für ein Zeug?
Was meinst du?
Ja, das, wovon du da sprichst, diese Wörter, die ich nicht aussprechen kann, was ist das?
Diese endokrinen Disruptoren, Parabene. Mhm. Ja, das ist die große Frage. Also wenn du jetzt irgendeinen Biochemiker oder Chemiker fragst, der diese Shampoos und so herstellt, der wird dir sagen, okay, das ist super wichtig, damit das irgendwie schäumt oder geschmeidig ist oder was auch immer. Aber am Ende des Tages sind Substanzen, die sind relativ neu in der Menschheitsgeschichte und helfen irgendwie in der Masse, so einen Kram herzustellen, aber wirken sich halt auf die Hormone aus und niemand hat daran gedacht, dass diesen Effekt haben kann. Und jetzt heutzutage wissen wir es, aber wird halt nicht drüber geredet.
Woher wissen wir das? Ich habe das noch nie gehört.
Was meinst du?
Woher weiß man das jetzt heute?
Also es kommen mehr und mehr Studien dazu raus. Auch zum Beispiel jetzt im Zug der ganzen Umweltverschmutzung. Anderes Beispiel, also wir haben jetzt gerade über Parabene geredet. Anderes Beispiel ist BPA, das ist ein bisschen bekannter. Das ist der in Plastik. Und also das hast du in Plastikflaschen und so weiter. Und da gibt es Studien zum Beispiel aus Saudi-Arabien, dass kleine Mädchen, die spielen dann irgendwie mit Plastikflaschen, die angespült wurden oder was auch immer. Oder haben die überhaupt mehr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist viel Plastik. Und die viel Kontakt damit haben, die kommen deutlich früher in die Pubertät, weil der Östrogenspiegel schon viel zu früh sehr, sehr hoch ist.
Ach, krass.
Ja.
Ja, BPA ist bekannt, steht ja oft BPA-frei irgendwie auf Produkten mittlerweile drauf und so. Und ich glaube, gerade wenn man Kinder kriegt, dann ist das mittlerweile bei fast allen Produkten so.
Ja.
Weil da scheinbar doch schon ein Bewusstsein für da ist. Okay, es ist also Mikroplastik im Grunde, ne?
Nicht direkt, aber auch. Und da muss ich kurz noch einhaken, das ist ja jetzt dann gerade auch für die Väter und die Familien wichtig. Plastikprodukte, wo BPA-frei draufsteht, sind nicht unbedingt besser, weil da sind dann zum Beispiel Sachen drin wie BPB und das sind im Prinzip ähnliche Chemikalien, die sind nur noch nicht so gut erforscht. Das heißt, sie können dann als Werbung draufschreiben, ja, ist BPA-frei, aber nutzen irgendeinen anderen Scheiß, von dem man noch gar nicht weiß, wie der sich überhaupt auswirkt.
Okay. Und diese Stoffe, du hast gesagt, die wirken wie Hormone, also sind keine Hormone, aber die wirken wie Hormone?
Genau. Also nicht so stark. Aber die Belastung macht es dann halt, die Menge.
Okay, und das, sagst du, hat dazu geführt, dass die Testosteronspiegel von Menschen immer weiter sinken, seit es Plastik gibt oder Deo.
So ungefähr. Gibt noch ein paar mehr Faktoren. Können jetzt eine Liste durchgehen. Pestizide gehören dazu. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren gehören meiner Meinung nach dazu. Insgesamt nährstoffärmere Ernährung, Strahlenbelastung, auch wenn es das klassische Aluhut-Thema ist, aber gehört auch dazu. Und gibt halt viele Entwicklungen, die alle einen Einfluss haben und die jetzt zum Beispiel unseren Urgroßeltern überhaupt kein Begriff waren.
Okay, wow.
Vielleicht noch ganz kurz, wenn man sich zum ersten Mal damit beschäftigt. Also es ist relativ einfach, da paranoid zu werden und zu sagen, okay, ich muss mir jetzt irgendeine Hütte im Wald kaufen, um vor all diesen Dingen quasi zu fliehen. Man kann sich da einen riesen Kopf machen, aber es gibt einige Maßnahmen, die, sage ich mal so Pareto-mäßig, 80-20-Regel, die einige wenige Maßnahmen, die schon einen Großteil der Belastung reduzieren. Und wenn ich damit fahre, dann bin ich schon relativ gut unterwegs. So. Und eins ist halt zum Beispiel, bei den Pflegeprodukten aufzuräumen. So, das ist jetzt kein großer Act. Meine Daumenregel ist, ich schmiere mir nichts auf die Haut, was ich nicht auch essen würde. Ich habe dann zum Beispiel nur so einen Block Kokosseife, da ist Kokos drin und sonst nichts. Das wäre Punkt Nummer eins. Andere Sache ist, niemals irgendwas in Plastik erhitzen. So, wenn ich jetzt aus einer Plastikflasche Wasser trinke, die gekühlt war, ist das eine Sache, ist nicht so schlimm, wie wenn die jetzt in der Sonne stand. Weil dann zieht sich das noch besser rein. Oder wenn ich einen Wasserkocher aus Plastik habe, wenn ich einen Kaffeekocher aus Plastik habe, wenn ich mein Butterbrot in der Pause in einer Tupperdose in der Mikrowelle warm mache. Das sind alles so Dinge, da ziehe ich mir richtig schön diese Östrogene in mein Essen rein.
Mhm, alles klar. Also gebe ich das meiner Frau jetzt, damit die ein bisschen mehr Östrogen, das wolltest du jetzt nicht hören. Ne?
Da tauchen wir in den nächsten Kaninchenbau ein, denn das eigentliche Frauenhormon ist meiner Meinung nach Progesteron und Östrogen sollte nur relativ kurz im Zyklus erhöht sein und ansonsten jetzt auch bei Frauen nicht durch die Decke gehen.
Okay, alles klar. Und außerdem macht Testosteron ja auch Frauen horny, ne? Also das müssen wir auch immer mitdenken.
So ist es.
Okay, ich mache natürlich nur Spaß. Okay, was noch? Was mache ich noch? Also das überrascht mich, muss ich sagen, dass ich jetzt mein Deo wegschmeißen muss. Was noch?
Du meinst von diesen Dingen, die diese Entwicklung begünstigt haben, worein...
Pareto, du warst bei Pareto, was so die krassesten Gamechanger sind und hast jetzt gesagt, die Pflegeprodukte, was haben wir noch?
Genau, nächster Punkt ist Pestizide. Gibt eine Studie, die sagt, 30 von 37 getesteten Pestiziden sind endokrine Disruptoren, also auch der Punkt, dass sie in die Hormone eingreifen und lässt sich auch ziemlich gut nachweisen. Gibt dann so einen Pinkel-Urin-Test und wenn du nur herkömmliche Lebensmittel isst, die nicht bio sind, dann sieht man das in deinem Urin. Und bei Familien, die dann komplett auf bio umsteigen, dann ist nach 2-3 Monaten fast nichts mehr nachzuweisen. Hm. Ist natürlich dann jetzt eine Frage der Kosten, nur noch Bio zu kaufen. Wenn man sagt, ich will das Nötigste tun, dann gibt es so eine Liste, die nennt sich das dreckige Dutzend. Das sind die Lebensmittel mit der stärksten Pestizidbelastung, sind 12 Stück. Und dazu gehören dann Äpfel, Paprika, Weintrauben, Aprikosen. Also kann man sich im Internet anschauen. Mhm. Und wenn man zumindest dann darauf achtet, Bio zu kaufen, dann reduziert man schon einen Großteil.
Okay. Spannend. Ja, und ich kann mir das dann ja leisten, weil ich muss ja kein Deo mehr kaufen.
So ist es.
Also, alles klar. Okay, was noch?
Was noch, genau. Thema, ich kann mir das leisten. Das ist natürlich dann immer ein Argument, zu sagen, es ist recht teuer, da bei vielen Dingen jetzt so auf die Qualität zu achten. Was halt auch mit reinspielt, es ist immer eine Frage, wie setzt man seine Prioritäten. Ne? Klassisch ist halt auch, wenn man viel essen geht, Restaurants, das ist nicht böse gemeint, aber die kaufen halt die billigsten Sachen, weil Gesundheit ist denen im Prinzip vollkommen egal. Die wollen, dass es schmeckt und dass die Portionen einigermaßen groß sind und dass die Leute halt wiederkommen. Und deswegen, wenn du viel essen gehst, dann ist klar, das ist in irgendeinem ranzigen Öl gebraten, ja sicher nicht in Butter oder irgendeinem Weidezeugs. Mhm. Und du gibst aber das 3-, 4-, 5-, 6-, 7-fache des Einkaufspreises aus. Das bedeutet, es ist eine Frage, wie hoch will ich dieses Thema priorisieren? Und dann findet man auch Wege, sich das Ganze zu leisten.
Ja, okay, klar. Ich meine, das muss jeder selber wissen. Aber was kann ich noch tun? Also ich warte darauf, dass du von Sport endlich mal redest. Ich dachte so, das wäre der absolute, der wichtigste Punkt und das kostet ja gar nichts.
Sport ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall, weil Testosteron, dem muss man im Prinzip das Signal geben, okay, jetzt wird es gebraucht. Wenn es nicht gebraucht wird, ist es ein kostspieliger Prozess, dann fährt auch die Testosteronproduktion runter. Das heißt, Sport ist auf jeden Fall ein Punkt, der die Testosteronproduktion in Gang setzen kann. Man muss dazu sagen, es ist nicht so viel Sport dazu nötig, wie man manchmal meint. Es ist abhängig davon, wie aktiv man sowieso schon ist. Das heißt, jemand, der den ganzen Tag sitzt, der dann anfängt, paar Mal mittags spazieren zu gehen, der wird schon einen relativ drastischen Anstieg seiner Testosteronwerte erleben, im jetzt Vergleich zu jemandem, der schon Kraftsport macht und Kampfsport und dann noch zusätzlich was macht, der wird wahrscheinlich sogar eher einen Drop von Testosteron sehen, weil es zu viel Stress ist für den Körper.
Okay, das heißt also mein Gefühl wäre jetzt gewesen, Kraftsport zu machen mit Gewichten, das erhöht auf jeden Fall den Testosteronspiegel.
Die Sportart, die oder sagen wir, die Workouts, die den stärksten Anstieg bewirken, sind Workouts, die mit hoher Intensität durchgeführt werden und möglichst viel Muskelvolumen des Körpers beanspruchen. Das heißt, Ganzkörper-Workouts mit hoher Intensität, aber auch nicht allzu lange, das wäre das Beste. Gibt Studien mit Männern aus, ich meine, es sind die Philippinen. Die Holzhacken, die hatten danach einen übelsten Anstieg, ich meine, waren 37% oder so, weil das halt einfach sehr, sehr intensive Arbeit ist und den ganzen Körper beansprucht.
Ja, geil, okay. Also Rudern, vielleicht
Ja.
Klimmzüge, sowas in die Richtung, denke ich jetzt dran.
Genau.
Ja, geil,
Am
okay,
Rücken.
spannend. Spannend, spannend. Okay. Dann habe ich immer gehört, was ganz, ganz wichtig ist, ist Schlaf.
Ja. Schlaf ist einer der wichtigsten Punkte, absolut, weil Testosteron wird in den größten Mengen im Schlaf hergestellt und dann ausgeschüttet. Und Männer, die 4 Stunden schlafen, haben halb so viel Testosteron wie Männer, die 8 Stunden schlafen.
Männer, die 4 Stunden schlafen, was hast du gesagt, haben halb so viel wie Männer, die
Ja.
8 Stunden. Okay, zwischen
Ja.
4 und 8 liegt ja ein großer Unterschied, ne?
Ja.
Was, also ich glaube, kaum jemand schläft 4 Stunden oder weniger, aber ganz viele schlafen weniger als 8 Stunden. Vor allem
Das
Väter.
stimmt, das stimmt. Ist schnell daran zu erkennen, wenn man sich halt schlapp fühlt. So, dann weißt du, du schläfst zu wenig. Ist natürlich klar, bei Vätern ist die Frage, ist es überhaupt möglich, so zu schlafen, dass ich quasi das Optimum aus meiner Testosteronproduktion raushole? Ich denke, es ist nicht möglich. Ich denke, es ist nicht möglich, gerade am Anfang, wenn die Kids da sind. Es ist halt trotzdem die Frage, was kann ich machen, um dann meine Schlafqualität zu verbessern, die ich habe, wenn ich jetzt schon nicht, keine Ahnung, meine 8 Stunden wirklich Tiefschlaf rausbekomme?
Ja, klar.
Genau.
Klar.
Und das
Okay, ja,
wäre halt
klar.
dann, also gucken wir vielleicht auch noch kurz rein, wäre meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt und das ist dieses ganze Thema Licht, weil darauf könnte man halt schon achten, dass wir belassen uns halt Großteile des Tages und dann auch des Abends und in der Nacht mit dem blauen Licht bestrahlen, auch viel von oben mit Deckenlampen. Und dadurch kommt der Körper halt weniger in den Schlafmodus. Melatonin wird weniger ausgeschüttet. Und das wäre ein Punkt, den man relativ easy ändern kann, indem man halt abends auf Licht umsteigt, was eher niedriger steht, jetzt nicht von der Decke einen anstrahlen lässt, weniger Bildschirme, und dann halt eher rotes Licht.
Was hältst du von so Blaulichtfilter, Bildschirm?
Ja, Bildschirme. Okay, besser sind, denke ich, so Blaulichtfilterbrillen.
Okay. Okay, das heißt probieren, also möglichst viel zu pennen, da, also was heißt möglichst viel, aber so nah an die 8 Stunden dran zu kommen wie möglich. Klar kann man hier, braucht man jetzt Vätern mit kleinen Kindern wie mir nicht erzählen. Das ist einfach jetzt für mich seit 1,5 Jahren nicht drin. Das kommt aber wieder.
Ja.
Und es ist ja sowieso, also wir wissen ja auch, wenn man ein Kind bekommt als Mann, dass der Testosteronspiegel einfach nachlässt ein Stück weit und der Östrogenspiegel ansteigt und so ein paar andere Hormone auch noch ansteigen. Und das hat ja dann auch alles seinen Sinn. Also in dem Moment ist es dann vielleicht auch einfach nicht dran, meine nächste Beförderung anzustreben, sondern erstmal Bindung aufzubauen und so weiter. Ist ja auch alles völlig fein.
Ja, dazu auch noch eine Sache. Ist natürlich wichtig, nur, also ich meine, bei mir steht es jetzt noch aus, ne? Deswegen kann ich da mal locker flockig was gegen sagen. Nur ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass einige das auch so ein bisschen als Ausrede nehmen, weil es wird schon sinken, aber ich weiß nicht, ob so stark sinken muss, weil es geht natürlich dann ja auch mit einher, dass du nicht nur diese hormonelle Umstellung an sich, sondern du hörst auf, gut zu essen, du hörst auf mit Sport vermutlich, du depriorisierst einfach viele Dinge, die vorher Priorität hatten. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie genau es wird, aber ich denke, wenn man zumindest ein bisschen was noch weiterführt, dass dieser Drop nicht so stark sein muss.
Definitiv. Ganz wichtig, dass du das sagst. Also viele, viele Väter nutzen das als Ausrede. Viele sind auch, nutzen das auch nicht als Ausrede, sondern das Leben wird dann einfach ein Stück weit härter. Ja? Also man hat weniger
Ja.
Energie, weil man hat weniger Schlaf und man hat einfach auch den ganzen Tag zu tun. Ne? Also jetzt kommst du, hast du irgendwann nach der Arbeit Feierabend. Und dann ist das nicht mehr, dann hast du gar keinen Feierabend mehr, ne? Dann hast du Arbeit oder Kind. Und natürlich hat man dadurch weniger Energie. Das heißt, es ist dann in vielen Fällen auch keine Ausrede. Aber dennoch kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist unglaublich wichtig, dass man sich bestimmte Gewohnheiten beibehält oder zumindest nach ein paar Wochen wieder aufnimmt, um diese Energie halt wieder zu haben. Ja, weil durch den Sport erhöht man halt seine Energie. Bei mir ist es jetzt beispielsweise so, du hast gesagt, es gibt Möglichkeiten. Ich gehe jetzt, seit die Kleine da ist, nicht mehr dreimal die Woche ins Gym, sondern ich mache meine meisten Workouts zu Hause. Einfach aus Zeitgründen, aus praktischen Gründen. Und dadurch habe ich auch ein bisschen nachgelassen, ne? Weil wenn man zu Hause trainiert, jeder kennt das, dann macht man halt irgendwie mal, keine Ahnung, einen Satz weniger oder so. Ich weiß auch nicht, warum das. Also ist klar, warum das so ist. Ich habe mir jetzt mal wieder eine App installiert, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, mache ich hier nochmal Werbung zu. Muscle Booster heißt die, unbezahlte Werbung. Ich empfehle die wirklich aus tiefstem Herzen. Ich finde es übelst geil. Die tritt mir jeden Tag in den Arsch. So, ne? Und jeden Tag muss ich ein Mini-Workout morgens machen und dreimal die Woche mache ich noch ein längeres Workout zusätzlich. Und das ist auf jeden Fall fein. So, also von meinem Gefühl her. Ne? Okay, also hast du vollkommen recht. Und man muss auch noch ergänzen, ich habe ja gesagt, vielleicht ist Testosteron dann in der Zeit nicht so wichtig, aber zu einem gewissen Maße ist es schon wichtig. Also ich muss
Ja.
jetzt auch gucken, dass ich nicht dass ich auch in der Zeit nicht meinen Testospiegel irgendwie komplett droppen lasse und dann antriebslos werde beispielsweise, weil ich brauche ja unglaubliche Energie und Power in der Zeit, um meine Familie zu supporten. Ne? Also das will ich auch an der Stelle nochmal relativieren. Hast du vollkommen recht. Nur dieser natürliche, was ich meine, ist dieser natürliche Drop, der hat sicher seinen Sinn. Und das ist vollkommen okay. Man muss aber halt gucken, dass man dann auch nach ein paar Monaten wieder auf sein Normallevel kommt, würde ich sagen.
Ja, super spannend. Erzähl doch gerne noch mal ein bisschen mehr dazu, wie du dann wieder die Balance gefunden hast. Also jetzt abgesehen von Sport, also würde mich auch selber mal interessieren.
Also ich muss dazu sagen, dass ich meinen Testosteronspiegel nicht messe. Das heißt, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich kann nur was zu meinem Gefühl sagen. Und ansonsten hat sich so viel gar nicht verändert, muss ich sagen. Also der Schlaf ist ein Riesenfaktor und das ist immer noch ein Faktor. Ne, ich habe immer noch Schlafmangel, einfach dadurch, dass mein Kind mich auf Trab hält. Und ich habe auch immer noch das Problem, in Anführungszeichen, dass ich wenig meine Ruhe habe. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor. Jetzt ist es bei mir so, dass meine Tochter um 11 in die Kita geht und ich die andere um 3 aus der Schule abhole. Und egal wie früh ich morgens aufstehe, die Kleine steht mit mir auf. Und das heißt, ich habe morgens direkt ein Kind um die Ohren, was mich braucht, was von mir will, was mich nervt auch zum Teil. Dann ist irgendwann, dann bringe ich die Große in die Schule, dann habe ich wieder die Kleine oder ich muss arbeiten. Wenn ich frei habe, sind direkt wieder die Kinder am Start. Dann sind die irgendwann beide im Bett. dann gammel ich noch eine Stunde auf dem Sofa mit meiner Frau und dann gehe ich pennen. So, ne? Also so sieht aktuell mein Leben aus. Das ändert sich ab August, weil die Kleine dann in eine coolere Kita geht, wo sie dann auch ab morgens ist. Aber genau, Ernährung ist bei uns durchbleibend, durchgehend gesund. Es ist schon spät, sorry für die ganzen Versprecher. Wir sprechen ja abends. Die Ernährung ist auf jeden Fall gut geblieben im Großen und Ganzen. Es hat natürlich auch Vorteile. Also ich habe schon vor der Zeugung der Kleinen ganz bewusst aufgehört zu rauchen. Das hatte ich schon länger vor. Das ist sicher auch ein enormer Faktor, kann ich mir vorstellen. Aber dass das insgesamt einen negativen Einfluss auf die Energie hat, ist auch klar. Ich trinke viel weniger Alkohol, auch wenn ich jetzt hier gerade einen Whisky trinke. Das ist echt die Ausnahme, seit die Kinder da sind. Das ist also positiv. Und genau, also ich würde sagen, der größte Impact in Bezug auf die Gesundheit ist Schlaf und Sport. Am Schlaf kannst du nichts machen. Und den Sport habe ich umgestellt. Das heißt, ich habe einfach geguckt, dass ich häufiger trainiere und dafür kürzer. Genau. Das würde ich sagen. Ja, und dann pendelt sich das mit der Zeit wieder ein, ne? Und was natürlich auch ein Faktor ist, man hat natürlich weniger Sex. Ne? Also, da können wir auch noch drüber sprechen. Das hat der Chris mir, glaube ich, mal von dir erzählt. Es sei denn, ich verwechsel dich jetzt. Aber dass es einen Unterschied macht, ob ich onaniere oder ob ich Sex habe. Und genau, man hat natürlich weniger Sex. Ne? Das ist vielleicht auch ein Faktor, was Testosteron angeht. Aber auch da messe nichts. Also,
Ja.
das ist einfach so. Ne? Du hast dann, deswegen ich spreche. Das wirst du noch merken, wenn du meinen Podcast jetzt hörst. Ich spreche häufig von sexueller Spannung, weil die einfach für eine Beziehung wichtig ist. Aber dass man seltener Sex hat, ist einfach klar, weil dann meldet sich das Kind und dann ist die Stimmung raus. So, ne? Und man hat auch einfach nicht mehr die Zeit. Genau, ja.
Ja, also absolut richtiger Punkt auch. Also es gibt zwei Perspektiven auf das Thema Sex mit Testosteron. Zum einen ist es so, dass der Testosteronspiegel steigt, nachdem man Sex hatte, im Vergleich zu, wenn man sich einen runterholt, dann halt nicht. Es gibt aber auch diese Hypothesen, dass die Androgenrezeptordichte steigt, wenn man abstinent ist. Und gibt zum Beispiel so berühmte Boxtrainer, ich glaube, von Floyd Mayweather oder so und noch irgendwen, ist ja auch egal, die haben ihren Leutchen verboten, keine Ahnung, 3, 4 Monate vor ihrem Wettkampf Sex zu haben, weil dadurch eben auch wie du sagst, diese Spannung noch weiter steigt, auch die man dann selber halt hat.
Ja, hast du da Erfahrungen mit? Hast du da irgendwie, kannst du das bestätigen, Studien zu oder so?
Ja, es gibt Studien dazu, 7 Tage, dass dann auch, wenn es dann passiert, dass dann ein ziemlicher Peak ist im Anstieg vom Testosteronspiegel im Vergleich zu, wenn jetzt jeden Tag was ist. Wie das ist über so längere Zeit, das ist dann natürlich Hypothese.
Ja, okay. Okay. Ah, was mich noch interessiert, ist das Thema Fleisch. Meine Frau ist Vegetarierin, ich nicht, aber ich passe mich natürlich an. Ist klar, also aus rein pragmatischen Gründen esse ich deutlich weniger Fleisch und ich höre immer wieder, also das ist für mich ist das so ein leidiges Thema, Ernährung. Ne, ich esse mittlerweile einfach nur Dinge, von denen ich weiß, dass sie gesund sind. Ich glaube, Fleisch ist gesund. Ich glaube, man kann sich auch vegetarisch gesund ernähren. Ich glaube, man kann sich auch vegan gesund ernähren, wenn man richtig viel Mühe reinsteckt. Aber man hört ja immer wieder, Testosteron, dafür brauche ich Fleisch. Am besten sollte ich nur noch Fleisch essen. Wie ist das? Was sagst du Vegetariern, die bei dir ins Programm kommen?
Ich sage denen, es wird schwierig. Es gibt Programme, da sage ich explizit, dass sie da nicht teilnehmen können, weil zum Beispiel habe ich so ein Programm für 90 Tage, dass wir da einiges umstellen, um dann halt wirklich zu gucken, was für ein Unterschied es passiert. Und um diesen Unterschied in 90 Tagen auch zu merken, ohne Fleisch, ist sehr, sehr schwierig. Weil es ist auch einfach eine Sache der Praktikabilität. So Fleisch hast du viele Kalorien in wenig Gramm und hohe Nährstoffdichte, wenn du jetzt natürlich qualitativ hochwertiges Fleisch kaufst, hohe Nährstoffdichte und auch noch bioverfügbare Vitamine und Mineralien. Und das hast du halt bei Pflanzen, bei den meisten Pflanzen nicht. Bei den meisten Pflanzen hast du Antinährstoffe mit drin. Wenn du zum Beispiel, das ist ja dieses klassische Beispiel, Brokkoli oder Spinat hat so und so viel Calcium auf 100 Gramm und deswegen viel besser als jetzt Milch. Aber wenn du dir halt anschaust, dass dann da noch Oxalate drin sind und all solche Sachen, die binden Calcium und im schlimmsten Fall binden die auch noch Calcium, was du im Körper hast. Das heißt, am Ende des Tages hast du unterm Strich weniger Calcium, als du mit dieser Pflanze gegessen hast. Und bei tierischen Produkten ist es halt so, die haben sehr hohe Bioverfügbarkeit.
Gut, aber ich rede ja nur von Verzicht auf Fleisch. Also Eier kann man sich ja reinpfeifen ohne Ende, beispielsweise Quark, Joghurt und so. Reicht das?
Reicht das? Das ist eine gute Frage. Also es geht. Ich denke, es geht. Ich denke, man kann mit Eiern und Milchprodukten kann man einen sehr hohen Testosteronspiegel erreichen. Andersrum wäre es schwieriger, wenn ich sage, ich nehme Fleisch, aber ich verzichte nur auf, ich verzichte auf Milchprodukte und Eier. Mhm. Weil, genau, Milchprodukte und Eier hast du ein ausgewogeneres Profil einfach auch an Aminosäuren.
Mhm. Na, spannend. Ja, und dann ist natürlich der große Punkt, da habe ich mit dem Chris letztens noch drüber ein bisschen diskutiert. Die Qualität von Fleisch, das hast du auch angesprochen, ne? Ist es jetzt besser? Ich stelle dir jetzt einfach mal so die Frage. Nehmen wir an, auf der einen Seite, ich esse Bio-Eier, Bio-Joghurt, Bio-Quark, Bio-Käse vielleicht auch, Bio-Milch von mir aus und gar kein Fleisch. Und auf der anderen Seite esse ich Fleisch, Quark, Käse, Eier, aber nichts davon ist Bio, sondern alles vom Billigsupermarkt um die Ecke.
Ja. Ja, auf jeden Fall hast du höhere Testosteronwerte und mehr Wohlbefinden mit Variante 1. 10 von 10 Fällen, ja, definitiv.
Okay, krass. Okay, das heißt also, hier ist auch wichtig, wenn ich viel Fleisch esse, was würdest du sagen, wie viel Fleisch? Weil wenn ich auf die Qualität achte, bei Fleisch wird es ja wirklich teuer, ne?
Ja, auch da ist es so eine Sache, ne? Also wir sind jetzt vor 2 Jahren hier ein bisschen in ländlichere Gefilde gezogen und bei uns gibt es ein paar Dörfer weiter so einen Bauern, der macht gerade seine Bio-Zertifizierung, das heißt, der muss schon seit 2 Jahren die Bio-Auflagen erfüllen, aber hat halt noch nicht den Stempel und der schlachtet so jedes Vierteljahr einen Rind und dann kannst du sagen, hier, ich nehme 25, 30, 40 Kilo, was auch immer und kriegst dann halt einen bunten Mix, pauschal für 12 Euro das Kilo. Und für 12 Euro das Kilo kriegst du beim Aldi nicht mal Biohack, so ungefähr. Mm. Aber da hast du dann halt Steak dabei und Filet und Ribeye und alles.
Okay, und das ist bei mir ein bisschen anders. Ich gehe in lebe in der Stadt, ich esse am liebsten wild. Und wenn ich mir jetzt ein Wildschwein oder ein Hirschsteak besorgen will, dann kostet das tiefgekühlt 17 Euro.
Genau, aber das ist auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Meistens sind diese Leute gar nicht so weit weg, wie man meint. Also klar, man muss aus der Stadt raus, aber es ist meistens nicht utopisch weit weg, dass ich da jetzt 4 Stunden fahren muss, um da jemanden zu finden. Und wenn ich jemanden finde, der 1 Stunde weg ist, 1,5, dann und irgendwo nett auf dem Land, kann das ja irgendwie ein Familienausflug sein. Also wenn einem das wichtig ist, dann findet man Wege, denke ich. Dann
okay, auch wie viel Fleisch würdest du sagen? Günstig. Wie viel Fleisch sollte man denn so essen? Als normaler Mensch. Also es geht uns jetzt ums Pareto-Prinzip und nicht um, ich will hier Superathlet werden und MMA-Kämpfer. Ne?
Ja, also kann ich keine pauschale Antwort zu geben. Ich würde einfach sagen, es gibt keine Obergrenze meiner Meinung nach. Nur wenn ich sehr viel Fleisch esse, gibt es noch so ein paar andere Dinge, auf die ich achten muss, damit ich meine Aminosäuren quasi nicht durcheinander bringe. Aber für mich gibt es weder eine Obergrenze, noch wirklich eine Untergrenze, wenn ich sonst vieles richtig mache. Das ist einfach wie, worauf man Lust hat. Also meiner Meinung nach ist halt auch der Appetit ein sehr wichtiger Indikator. Wenn ich jetzt extrem viel Lust auf Fleisch habe, dann ist es gut, dem nachzugeben, weil dann hat mein Körper auch Verlangen nach irgendwelchen Nährstoffen, die ich da jetzt gerade finde.
Ja, genau. Ich finde auch, man kann das ganze Thema übertreiben. Du hast ganz am Anfang ja auch gesagt, das Wichtigste am Anfang ist, langsam zu machen. Ne, das hat mit mir total resoniert, weil ich das auch erlebe. häufig bei Menschen, die irgendwas ändern wollen, dass sie dann volle Kanne da sich reindrehen und dann nach 2 Monaten wieder rausfliegen und dann alles wieder beim Alten ist. Und dass es halt Sinn macht, erstmal die entscheidendsten Stellschrauben zu drehen und da ein bisschen was zu machen. Und dann, da wirst du ja wahrscheinlich auch mitgehen, erstmal auch einfach zu beobachten, ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mal, das war so das, was ich am krassesten gemerkt habe, ich habe mal komplett auf Industriezucker verzichtet. Mhm. Also zu 100%. Und das hat einiges an Aufmerksamkeit und Fokus und so gekostet. Ich musste einiges ändern und umstellen und immer mein Essen vorbereiten, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich konnte, also wenn ich essen gegangen bin, war es echt schwierig. Es gibt ein einziges Brot, was ich kaufen konnte hier in Bonn. In so einer Dose, Meistermacher oder so heißt das. Das gibt es in so einer Dose, so Vorratsbrot. Das war das einzige Brot, was ich gefunden habe, was komplett zucker- und sirupfrei war. Völlig krass, aber ich habe es definitiv gemerkt. Also ich hatte auf jeden Fall einen krassen Schub und dann habe ich das wieder so ein bisschen praktikabler gemacht. Also ich verzichte immer noch viel darauf. Im Moment habe ich eine Phase, muss ich zugeben, wo ich wieder abends in die Süßigkeitenkiste greife. Das hört bald wieder auf. Aber das habe ich auf jeden Fall krass gemerkt. Also genau. Warum erzähle ich das? Ich glaube, es ist, also wenn man nichts merkt, dann muss man vielleicht andere Wege gehen.
Ja, extrem wichtiger Punkt. Extrem wichtiger Punkt. Das sage ich auch immer wieder, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hier, hey Jakob, wie hoch muss denn mein Testosteronspiegel sein, dass ich einen guten Testosteronwert habe? Da ist immer meine Antwort, ist vollkommen egal. Im Prinzip, es kommt auf dein Wohlbefinden an. So, wenn du einen Testosteronspiegel von 900 hast, aber du fühlst dich halt komplett kacke, dann nützt dir das in dem Sinne auch nichts. Das heißt, natürlich ist es ein schönes Ziel zu sagen, ich will den Testosteronspiegel möglichst hoch haben, aber am Ende des Tages muss ich es vor allem körperlich merken, dass sich da was getan hat. Und deswegen ist das Körperfeedback da extrem wichtig bei allen Umstellungen, die man so macht.
Ja, geil, okay. Nice. Wenn jetzt jemand angefixt ist und denkt, ich würde das gerne mit dem Jakob machen, was hast du so im Angebot?
Ja, verschiedenste Sachen. Also gerne einfach mal auf mensrevival.de vorbeischauen. Gerne ein Newsletter eintragen, da bin ich am aktivsten. Da gibt es dann auch noch ein paar Tipps und Tricks. Und genau, wenn man da noch weitermachen will, gibt es Videokurse, gibt es ein Testosteron-Kochbuch für die ganze Familie, das ich mit meiner Frau entworfen habe. Und genau, das wären dann so die Anlaufpunkte. Aber gerne einfach mal auf der Seite vorbeischauen.
Geil, mensrevival.de verlinke ich natürlich auch unten drunter. Und dann hast du ja mir erzählt, dass du mit deiner Frau noch ein interessantes Projekt startest bald oder das in Planung ist oder so?
Genau, genau. Ist in Planung zur Hälfte und zur Hälfte schon gestartet. Wir sind quasi in den Startlöchern. Starke Familien heißt das Projekt. Und da machen wir im Prinzip, was ich jetzt für Männer ziemlich ausschließlich mache mit den Testosteronsachen, machen wir für Familien zum Thema Fruchtbarkeit. Eben gerade, weil die Entwicklungen sehr, sehr ähnlich sind. Testosteronwerte fallen, Spermienzahl fallen und wir auch einfach viele Familien jetzt im Freundeskreis haben, die damit strugglen. Und genau, deswegen haben wir uns gedacht, da muss was getan werden.
Also ihr helft Menschen, die Schwierigkeiten haben, Kinder zu bekommen?
Genau.
Krass, wie macht ihr das?
Ja, im Prinzip mit ähnlichen Methoden, die ich bei Men's Revival anwende, nur halt eben dann auch für Frauen. Das heißt, gucken, was sind die Dinge, die blockieren die körpereigene Fruchtbarkeit, was sind Dinge, die verbessern die Fruchtbarkeit. Und dann gehen wir rein in Dinge wie Ernährung, insgesamt die Lebensweise, Schlafqualität und diese ganzen Sachen.
Krass, und kann man das jetzt auch schon mit euch machen?
Noch nicht wirklich. Das ist noch nicht in der Form spruchreif.
Okay, das heißt also, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, dann spammt den Jakob zu mit E-Mails. Irgendwie wird sich da bestimmt einen Weg finden lassen. Okay, ist ja, kann ja nicht schaden. Ist ja voll das wichtige Thema. Meine Frau ist Hebamme. Insofern habe ich da auch immer so einen Berührungspunkt zu solchen Familien indirekt. Und das ist für viele natürlich ein Riesenthema, ne? Und ich glaube, dass das geil ist, wenn man da auf natürlichem Wege erstmal was probieren kann.
Ja, absolut. Und ja, ist halt gerade da so dramatisch, dass so wenig dazu informiert wird, dass es quasi jetzt so häufig ist, dass, dass Familien damit kämpfen oder junge Paare damit kämpfen, aber dass da so wenig Aufklärung ist, sondern dann halt eher schnell mit künstlicher Befruchtung und so weiter.
Ja, resoniert. Cool. Mega spannend, Jakob. Vorhin gesagt, wir haben es schon spät. Ich würde gerne noch länger quatschen, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal geil. Also so an Informationen ist es viel, zum Thema Testosteron ist das viel und genau, vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen Podcast zu ein bisschen was Persönlicherem. Ist vielleicht auch gerne. Dann geil, wenn deine Kinder am Start sind, so Zwillinge, wie es dir dann geht, was so deine Erfahrungen sind.
Komm ich rein mit fetten Augenringen, Testosteron komplett im Keller, alle Gewohnheiten über den Haufen geworfen.
Ja, kannst du ja die Folge hier dann nochmal anhören, dann kannst du ja, genau. Lernen.
Wie hat der Philipp das gemacht damals?
Ja, geil, okay. Wir verbleiben so. Ich danke dir recht herzlich für das aufschlussreiche und interessante Gespräch. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ihr wisst, wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt, ihr könnt ihn unterstützen mit einer kleinen Gabe über den PayPal-Link unten. Und natürlich auch, wenn ihr Bock auf ein Coaching mit mir habt, einfach das Erstgespräch buchen. Dann will ich nochmal hinweisen auf meinen schönen Workshop beziehungsweise auf mein Seminar für Väter vom 18. bis zum 21. Mai. Startet also am Vatertag. Es sind noch Plätze frei. Wir sind in Wesseling, zwischen Köln und Bonn ist das. Und wir machen da 2 volle Tage und 2 halbe Tage und setzen uns auseinander mit allem, was euch hier in dem Podcast auch so begegnet. Also mit dem Thema Mann-Frau-Beziehung, sexuelle Spannung aufbauen, Führung in der Familie übernehmen, Verantwortung übernehmen, mit Konflikten umgehen, mit Kindern umgehen, etc. Wir sehen uns. Vielen Dank, Jakob, für das Gespräch. Alles Gute.